Ja, ihr ahnt gar nicht, wie man sich freut, wenn man die Maske abhat und das Mikro sitzt noch. Ich habe für heute einen Predigtext ausgewählt, der zu den ganz klassischen Adventstexten gehört. Das ist ein alttestamentlicher Prophetentext und er kommt aus Jesaja 9 und ich möchte ihn uns lesen. Jesaja 9 ab Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln geht, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir, wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, am Tag von Midian, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock des Antreibers. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschtritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden: Wunderbarer Ratgeber, mächtiger Held, ewiger Vater, Herrscher über Frieden. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und er wird es tun. Ich habe dieser Predigt und ich möchte diesem Text eine Überschrift geben, und zwar Advent in einem anderen Licht leben. Leben in einem anderen Licht. Heute sind ja schon einige Bilder aufgeleuchtet, die alle auch irgendwie mit Licht zu tun hatten. Die Kinder haben uns vorhin auch davon schon eine erste Idee gegeben, dass Licht ja nicht nur eine physikalische Erfahrung ist, sondern auch im übertragenen Sinne für etwas steht. So eine Metapher, oft auch gebraucht für religiöse Inhalte. Aber wir haben es grundsätzlich lieber hell als dunkel. Ja, wer sich schon mal im Dunkeln irgendwo so gestoßen hat, der sagt instinktiv, wo ist der Lichtschalter? Oder stelle dir vor, ich bin einmal in einer dunklen Werkstatt in eine offene Autogrube getreten. Ja, das macht keinen Spaß. Dann weißt du, das nächste Mal mache ich das Licht an. Wir sind ganz praktisch auf Licht angewiesen und trotzdem ist es gleichzeitig genauso wahr, dass darüber hinaus sich Erfahrungen in unserem Leben einstellen können, die wie dunkle Stunden sind. Ja? Und ich weiß, dass einige hier sind, die wissen, was dunkle Stunden im Leben sind. Hier in diesem Text aus Jesaja 9 wird eine Bildsprache gewählt, die auf mich erst einmal fast zu groß wirkt. Ja, das Volk, das im Dunkeln geht. Also da ist etwas angesprochen, was nationales Ausmaß hat. Und da muss man erstmal fragen, okay, was ist denn so dunkel, dass es in diesem Format richtig formatiert ist? Ja, das Volk, das im Dunkeln geht. Wo passen solche Bilder eigentlich? Für die Menschen damals war diese Erfahrung oder war dieses Bild von der Dunkelheit und der Finsternis schon auch ein passendes Bild? Denn sie lebten damals, die Israeliten lebten damals unter der Herrschaft der Assyrer, eine Fremdherrschaft natürlich. Und diese Assyrer, die waren also schon sehr, sehr handfest. Sie waren für ihre Grausamkeit bekannt. Sie statuierten ganz grausame Exempel, damit alle diese besiegten Völker gleich wussten, wo sie mit den Assyrern dran sind. Und wir haben es noch im Ohr, dass von den blutbefleckten Soldatenmänteln die Rede ist, also die machten gerne und oft kurzen Prozess. Für die Israeliten wurde das Volk der Assyrer zu einer dunklen Stunde und sie waren regelrecht gelähmt, drohten in so eine nationale Depression zu verfallen, diese Israeliten. Und so kamen dann auch durch diese Erfahrungen Fragen im Leben dieser Menschen hoch. Und diese Fragen lauteten einfach: Gott, weißt du noch, was los ist bei uns? Übersiehst du uns gerade? Früher, da warst du so glaubhaft gegenwärtig. Da konnten wir dich regelrecht spüren, auch in den Gottesdiensten. Aber weißt du immer noch, wie es uns gerade jetzt geht, oder hast du dich zurückgezogen? Das Volk, das im Finsteren lebt. Und ich habe mir mal angeschaut, wie dieses Wort Finsternis, das hier gebraucht wird, sonst noch gebraucht wird in der Bibel, wo es sonst noch erwähnt wird. Und ich bin auf interessante Zusammenhänge gestoßen, denn dieses Wort meint nicht einfach nur, ach ja, da fehlt das Licht, sondern es hat noch weitere Bedeutungen, die sich unter anderem auch im eigenen Leben wiederfinden können. Zum Beispiel wird dieser Begriff Finsternis auch verwendet für Verwirrung. Und da denke ich so, ja, das passt so ein bisschen zu dem, was ich selbst erlebe, was viele um mich herum erleben, weil wir regelrecht verwirrt sind durch Informationen und durch Entwicklungen, die uns ständig wieder fragen lassen, ja, was müssen wir denn jetzt wieder einpreisen? Was müssen wir denn jetzt wieder berücksichtigen? Vor was müssen wir denn jetzt wieder Angst haben? Verwirrung. Oder dieses Wort für Finsternis kann auch übersetzt werden mit dem Wort Trauer. Und da denke ich, ja, das ist wohl auch wahr, dass es sich als Gefühl auf viele Menschen gelegt hat. Ja, dass dieses unbeschwerte Lebensgefühl, was uns früher oft zu Gebote stand und wir sagten, okay, Zukunft, ich komme, dass es nicht mehr so ohne weiteres reproduzierbar ist. Oder dieses Wort Finsternis wird auch manchmal benutzt für regelrecht physikalische Orte, also Orte, die man aufsuchen kann, für Wüste. Oder, besonders interessant, für einen Minenschacht. Ich meine, die sind ja meist ziemlich dunkel, aber ein physikalischer Ort, ein Minenschacht. Und da habe ich so gedacht, okay, könnte passen, auch zu heute hin. Warum? Weil ja auch wir, ob wir es merken oder nicht, die Frage stellen, kommt da noch mal so ein Licht am Ende des Tunnels? Gott meldet sich bei diesen Menschen, die hier in Jesaja 9 angesprochen sind. Und er meldet sich auch bei uns. Und er sagt, ich weiß, was bei dir los ist. Ich übersehe das alles nicht. Ich weiß, wie es in dieser Welt zugeht und was Angst macht. Und deswegen wollen wir auch diese Botschaft aus Jesaja 9 an uns heranlassen, so gut es gelingt. Ich möchte einen ersten Punkt setzen. Advent, das Licht ist an. Das Licht ist an. Was meine ich damit? Jesaja 9 sagt nicht, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe meiner Tochter, deren beim Fahrrad ist das Licht kaputt gegangen und der Dynamo hat auch nicht mehr funktioniert, habe ich ein Dynamo gekauft und so ein Vorderlicht so fürs Rad. So, und wenn wir das dann anbauen und läuft dann, dann können wir uns auf so ein Fahrrad setzen im übertragenen Sinne und mal ein bisschen für Licht sorgen, ne? Und dann trampeln wir und dann treten wir und dann geben wir uns Mühe und solange wir treten und solange wir trampeln, ist das Licht an. Jetzt können wir sagen, ja Gott, also ist das jetzt deine Aufforderung an uns? Ne? Setz dich mal schön drauf hier auf dieses Fahrrad und sorg mal dafür, dass es hell bleibt. Das ist gerade nicht gesagt, weil Gott auch weiß, dass es Dunkelheiten gibt, gegen die kannst du nicht ankämpfen. Weil er weiß, dass alles Bemühen und alles Treten und Trampeln irgendwann in der großen Erschöpfung endet. Es muss nicht so sein, aber es ist schon einigen so gegangen. Und dieses Licht, von dem Jesaja spricht, fragt nicht, ob wir ihm behilflich sein können. Fragt nicht, ob wir mal so nett sind und das Ganze so ein bisschen mit unseren Möglichkeiten unterstützen würden. Diese Frage wird überhaupt nicht gestellt. Es macht sich nicht von uns abhängig, sondern das Schöne und Besondere an diesem Licht ist, dass es kommt, wenn alles ausgegangen ist. Und dass es leuchtet, wenn bei uns alles aus ist. Und das ist nicht nur eine Aussage des Glaubens. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin in meinem Leben schon einige Male wirklich zusammengekracht. Das muss nicht immer ein großes Ereignis sein. Aber du kennst diese Momente, wo du weißt, ich bin jetzt an meinem Tiefpunkt. Ich habe keine Idee mehr, wie es weitergeht. Und selbst wenn ich sie hätte, ich habe auch keine Kraft mehr. Ja? Dann gehen die Lichter aus. Und dann habe ich in solchen Momenten erlebt, wie Jesus da war, mir die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, ich weiß, wie es dir geht. Ich sehe deine Dunkelheit. Aber ich bin größer als deine Dunkelheit, ich bin dein Licht. Ja? Und ich komme jetzt zu dir und ich richte dich wieder auf und ich mache es wieder hell in dir. Dieses Licht, von dem Jesaja spricht, fragt nicht erst, ob du alles vorbereitet hast und auch willens bist, das Ganze zu unterstützen, sondern es kommt dir zum Trost und dir zur Freude in deine Situation. Advent heißt nicht, wir zünden die Lichter an. Das sind ja alles nur so Symbole, ja, die uns erinnern sollen. Mensch, da kommt doch ein ganz anderes Licht zu uns. Nicht wir sorgen für die festliche Stimmung und dass alles schön und gut wird, sondern nicht wir zünden die Lichter an Jesus, sondern Jesus kommt, der in unsere trüben, undurchsichtigen und finsteren Situationen hinein sein Licht anmacht. Ein weiterer Gedanke. Advent, ein kleines Licht reicht. Ein kleines Licht reicht. Hier in diesem Text, in Vers 3, ist von so einem komischen Tag von Midian die Rede. Ganz ehrlich, dazu kann man sich nichts vorstellen. Muss man mal fragen, was ist denn in der Geschichte Israels das wohl für ein Tag gewesen, der Tag Midians? Also die Midianiter, es gab so eine Epoche in der Geschichte Israels, da griff dieses Volk der Midianiter Israel immer wieder an, und zwar regelmäßig. Und sie kam immer zu strategischen Zeitpunkten in der Ernte oder nach den Erntezeiten. Ja? Und dann fielen die ein und nahmen alles mit, was sie kriegen konnten. Sie wussten, wir sind die Stärkeren. Ne? Sie haben denen noch so ein bisschen was dagelassen, was klar machte, okay, verhungern werden sie nicht, dann können wir nächstes Jahr wiederkommen. Aber sie nahmen das Vieh mit, sie nahmen das Korn mit, sie nahmen Wertgegenstände mit und alles, was man sonst so zum Leben braucht, die Midianiter. So, bis Gott einen Mann beauftragte, um dem ganzen Spuk ein Ende zu setzen, das war Gideon. Und der Gideon, der hatte immerhin eine, wow, stattliche Armee von 32.000 Mann. Ne? Aber das war, also 32.000 Mann, das sind, also das ist ein Witz. Ja? Das sind ungefähr so 6 Divisionen, und aber die Midianiter, das waren 300.000 Mann, 32.000 Mann. Und jetzt sollte sich auf die Aufforderung Gottes hin Gideon zur Wehr setzen, und Gideon sagte, Gott, können wir noch mal reden? Also ich habe das Gefühl, die Größe dieser Armee ist ein Problem. Ja, das sind jetzt eigentlich viel zu wenige. Und Gott sagt, du, die Größe dieser Armee ist tatsächlich ein Problem. Ich würde aber sagen, es sind viel zu viele. Gideon sagt, ja, was meinst du damit? Und Gott sagt, wir machen aus den 32.300. Ja, kann man nachlesen. im Buch der Richter. So, also das Ganze schrumpft zusammen auf 1%. Und das Ganze kann eigentlich nur noch zu tun haben mit einem Wunder. Das hat aber Gott von Anfang an geplant und vorgehabt. Und es passiert dann tatsächlich, dass durch die Gegenwart Gottes und durch sein Mitdabeisein diese Midianiter in die Flucht geschlagen werden. Jetzt frage ich mal, okay, Midianiter, 32.000 Soldaten, 300, okay, was hat das mit uns zu tun? Wir rüsten uns ja auch gerne mal auf, ne? Angesichts von großen Begegnungen, die wir haben, großen Festen, die kommen, wir rüsten emotional auf, wir möchten ja selber auch eine gute Stimmung haben, wir brauchen das auch irgendwie nach so einem Jahr, wir möchten es für andere schön machen, wer weiß, was die alles von uns erwarten, und trotzdem stoßen wir dann oft und gerade deswegen, weil wir so emotional aufrüsten, auf so einen Widerspruch in uns selbst. Hier der große Lichterglanz, das große Tamtam, der Budenzauber, wow, wow, wow. Und hier drin Armut und Leere, mit denen ganz viele in diese Festzeiten gehen. Und dieses Jahr vielleicht im Besonderen, weil man denkt, ey, was ist denn von diesen Festzeiten eigentlich übrig geblieben? Aber das ist ein wichtiger Teil der Botschaft, dass Gott das, was eigentlich zu wenig ist, wählt, auserwählt, um darin gegenwärtig zu werden und um darin zu handeln. Deswegen aus 32.000 Mann, die eigentlich zu wenig waren, 300. Und ich meine, das war echt ein erbärmlicher Auftritt. Also es war wirklich erbärmlich, das war lächerlich. Und trotzdem wurde diese lächerliche Kulisse von 300 Soldaten der Ort, den Gott nutzte, um darin gegenwärtig zu sein und einen Sieg zu schenken. Und mal weitergedacht, was war das jetzt eigentlich für eine erbärmliche, was war das für ein bedauernswerter Auftritt mit dem Sohn Gottes, ja, der noch nicht mal zu Hause geboren werden konnte, sondern in einen Stall, in einen Trog für Tiere gelegt werden musste. Und trotzdem ist dieses zu wenig, was sich darin zeigt, was so bedauernswert daherkommt, der Ort, wo Gott seine kämpferische Liebe hineinlegt, wo er sich selbst in seiner kämpferischen Liebe hineinlegt und sagt, das Wenige ist ein ganz großartiger Ort, damit ich ihn betrete und darin gegenwärtig werde. Advent will ich mir selbst zuerst sagen, sage ich aber auch gerne dir. Advent bedeutet nicht, schauen wir mal, ob wir es dieses Jahr hinbekommen mit Weihnachten und dem ganzen inneren und äußeren Anspruch, sondern sagen wir uns doch, wie wäre es, wenn alles das, was ich habe, und damit ist dann eben auch gemeint, was ich nicht habe, so ein Ort wird, wo ich Jesus treffe, wo er kommt mit seiner tatkräftigen, kämpferischen und gegenwärtigen Liebe, um darin gegenwärtig zu sein. Ich möchte dir nochmal ein Gebet nennen, das ich gefunden habe. Ja, das hat mich berührt, ich möchte es gerne mit dir teilen, es hat eine gewisse Länge, aber ich glaube, es lohnt sich, es anzuhören. Gebet im Advent heißt es sogar, Gebet im Advent. Da betet jemand, den Namen habe ich leider nicht mehr recherchieren können, da betet jemand, Herr, hilf mir, meine Augen immer auf dich gerichtet zu halten. Dann bekommt alles seinen richtigen Platz. Das Fest deiner Geburt und was ich dafür vorbereite, es verstärkt meinen Wunsch, angenommen und verbunden zu sein. Gleichzeitig fühle ich mich gegenüber vielen Dingen, die ich tue, fremd. Ja, auch vielen Menschen gegenüber fremd. Gerade jetzt im Advent merke ich, dass ich mich nicht so verbunden fühle, wie ich es gerne wäre. Mir fällt auf, was mich trennt. Jesus, aber ich begreife immer mehr, dass ich gegen dieses Empfinden nicht ankämpfen muss. Es ist nicht so, dass mich solche Gefühle Nee, anders. Ist es nicht so, dass mich solche Gefühle dir viel näher bringen können als meine gelegentlichen Gefühle von Geborgenheit? Wo kann ich deine Geburt richtig feiern? Wo komme ich dir am nächsten? Dort, wo ich deine Erfahrungen teile, Jesus. Komm, Herr Jesus, sei bei mir, wo ich mich am ärmsten fühle. Das ist der Ort, wo deine Krippe steht und wo dein Licht in mein Leben fällt. In der Gewissheit des Glaubens weiß ich, dass du dich danach sehnst, mir deine Liebe zu schenken. Gib, dass ich mich im Licht deiner Barmherzigkeit sehe. Gib mir stille Momente, von denen aus ich dich sehe. Es ist Advent. Komm, Herr Jesus, komm auch zu mir. Ich finde es so tröstlich an diesem Gebet, an diesen Worten, die dieser Mensch gewählt hat, dass er sagt, Mensch, ja, mir fehlt auch emotional so vieles, aber es ist auch eine großartige Chance, mich Jesus verbunden zu fühlen, weil er diese Erfahrungen auch gemacht hat und sie trotzdem verwandelt hat durch seine Gegenwart, durch seine Liebe, durch sein Licht. Deswegen, ein kleines Licht reicht. Wehre dich nicht gegen deine empfundene Armut und die Gefühle, die du hast und nicht hast. Ein letzter Gedanke, Advent, sein Glanz, dein Glanz. Hier in diesem Bibeltext ist von einem großen Licht die Rede, das am Anfang genannt wird, ne, ein großes Licht. Und dann wird zum Ende des Textes nochmal gesagt, wie dieses Licht beschaffen ist, mit welcher Qualität dieses Licht Menschen dienen will. Und das steht in Vers 5. Das sind im Grunde genommen majestätische Titel, die auch aussagen, in welcher Qualität kommt dieser angekündigte König und in welcher Qualität dient er Menschen. So. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Wunderbarer Ratgeber. Mächtiger Held. Ewiger Vater, Herrscher über Frieden. Das ist sein Glanz, das ist sein königlicher Glanz. Aber es ist dein Glanz, denn er lebt seine Herrschaft nicht für sich, sondern für dich. Ein guter König dient nicht sich selbst, sondern seinem Volk. Ja? Du hast einen wunderbaren Ratgeber, der da ist, wenn du dich ratlos fühlst. Du hast einen starken Gott, wenn du dich mal wieder ohnmächtig erlebst. Du hast einen ewigen Vater, wenn du spürst, dass du dich selbst nicht versorgt bekommst mit dem, was du brauchst, wenn du dich einsam fühlst. Und du hast einen Herrscher über Frieden, wenn die Ruhelosigkeit dich wieder vor sich hertreibt. Es ist sein Glanz. Es ist nicht der Glanz unserer Kaufhäuser. Es ist nicht der Glanz des Budenzaubers. Ist alles schön. Nutze ich selber für mich auch. Aber wenn da wirklich etwas bei mir, in mir anfangen soll zu leuchten, mich womöglich sogar wärmt und tröstet, dann muss es einen anderen Glanz haben. Und ich möchte dich das fragen. Dieser Jesus, der steht dir voll und ganz zur Verfügung. Der macht und hat noch nie einen Bogen um dich gemacht. Siehe, dein König kommt zu dir. Aber, und das möchte ich jetzt mir zuallererst sagen, gerne auch als Frage mit dir teilen. Lassen wir ihn jetzt so neben uns herlaufen, neben allem, was jetzt noch zu erledigen ist, sagen wir, ja, Jesus, das ist echt nett, so, du bist voller Glanz und das Licht und Man kann sich ja an so eine großen Aussagen auch gewöhnen. Das Große muss ja auch ausgezahlt sein in kleinen Erfahrungen, in kleiner Münze, sodass wir merken, ey, das meint ja uns. Und ich möchte dich das fragen, ob so im Sinne dieses Gebetes, komm Herr Jesus, hat er gebetet, komm auch zu mir, gib mir diese stillen Momente, von denen aus ich dich sehe. Lass mich selbst im Licht deiner Barmherzigkeit sehen. Bist du einer von denen, die vor Jesus stehen bleiben und sagen, Jesus, du Ratgeber, du Vater, du Held, du Herrscher über Frieden, gib mir davon. Und du bist genau der richtige Ort dafür. Mit deiner Armut, mit deiner Verwirrung, mit allem, was du weißt und nicht weißt, damit sich Jesus dort hineinschenkt. Und das wünsche ich dir so. Ich wünsche es uns allen, mir, dir, dass wir nicht mit Ach und Krach jetzt Advent und Weihnachten erleben, sondern dass wir berührt werden von einem Licht, das uns persönlich meint. Und wir reden hier nicht über Synonyme, Metaphern und religiöse Symbole, sondern jemanden, der gekommen ist in diese Welt und der sein Versprechen auch dir gegenüber einlöst. Ich komme zu dir als dein König. Öffne dich. Öffne dich für den, der dich liebt und der dein Licht ist. Dir zum Trost, dir zur Freude. Amen.